SRF 2 Kultur.
Es klingt nach dem Stoff für einen Krimi. Nach dem sensationellen Kunstfund in München sind viele Fragen offen. In einer Privatwohnung lagerte Cornelius Gurlitt, der heute 80-jährige Sohn eines Kunstsammlers, der während des Dritten Reichs mit sogenannt entarteter Kunst gehandelt hatte, über 1400 Bilder. Offizielle Informationen gab es heute erstmals bei einer Pressekonferenz in Augsburg. Für uns berichtet Barbara Leinfelder.
Der leitende Augsburger Oberstaatsanwalt Reinhard Nemetz bestätigte, dass gegen den Münchner Kunstsammler wegen Steuerhinterziehung und Unterschlagung ermittelt werde. Nemetz sagte weiter, er könne jedoch nur mitteilen, was rechtlich möglich und ermittlungstaktisch sinnvoll sei. Die aufwendigen und schwierigen Ermittlungen würden andauern, so Nemetz. Im Februar 2012 sei ein gerichtlicher Beschlagnahmebeschluss ergangen. Dann wurden 3 Tage lang Bilder aus der Wohnung abtransportiert. Insgesamt seien 121 gerahmte und 1.285 ungerahmte Bilder sichergestellt worden, so Siegfried Klöble, Regierungsdirektor der Münchner Zollfahndung.
Diese Gemälde waren in diesem Raum fachgerecht gelagert und in einem sehr guten Zustand.
Klöble sagte weiter, er gehe nicht davon aus, dass noch weitere Depots bestünden. Das Bild der Löwenbändiger, das nach der Sicherstellung angeboten und auf einer Auktion verkauft worden sei, war vorher der Sammlung entnommen worden. Die Berliner Kunstexpertin Maike Hoffmann sagte heute, es handele sich bei dem Fund nicht nur um sogenannte entartete Kunst, sondern auch um ältere Werke, wie etwa von Canaletto oder Spitzweg. Die Zuordnung gerade der modernen Druckgrafiken sei extrem schwierig, so die Expertin. Manche Bilder, wie etwa ein Werk von Matisse oder ein Porträt von Otto Dix, seien bislang in keinem Verzeichnis zu finden gewesen. Hoffmann bestätigte, dass es sich bei einem Teil der Kunstwerke zweifelsfrei um sogenannte Raubkunst handle, die von den Nazis beschlagnahmt worden war. Zum Aufenthaltsort des Beschuldigten könne man derzeit nichts sagen, so Zolldirektor Siegfried Klöble. Wir wissen es selbst nicht, sagte er. Der Kunstfund wird derzeit an einem geheimen Ort gelagert. Wie die Staatsanwaltschaft bestätigte, hat es bislang bereits Anfragen von Menschen gegeben, die Werke für sich in Anspruch nehmen. Kunstexpertin Maike Hoffmann betonte, dass die Forschungsstelle bereits einige Werke eindeutig ihrem Herkunftsort zuordnen könne. Es sei aber nun mal so, dass in der Nazizeit beschlagnahmte Werke nicht rückgabepflichtig seien.
Entartete Kunst ist ja nicht rückgabepflichtig, wie ich Ihnen versucht habe zu erklären, anhand dieses Gesetzes, das 38 erlassen worden ist und eben halt von den Alliierten und von der jungen Bundesrepublik nicht zurückgenommen wurde. Also das ist die oberste Schicht, sage ich jetzt mal, so wie man das erklären kann. Natürlich gibt es auch da komplexere Fälle.
So oder so werden also Forschung und Staatsanwaltschaft noch längere Zeit mit dem Fall beschäftigt sein.
Was bedeutet der Münchner Bilderfund für die Kunstgeschichte? Bisher unbekannte Bilder von Meistern der klassischen Moderne befinden sich unter den wiedergefundenen Werken. Große Namen wie Henri Matisse oder Otto Dix sind gefallen bei der Pressekonferenz heute in Augsburg. Einige Bilder hat Kunstredaktorin Elinor Landmann gesehen.
Also ich konnte heute diese Pressekonferenz per Livestream mitverfolgen und die mit der Aufklärung dieser Kunstkrimi-Fälle betraute Kunsthistorikerin, die hat einige Bilder gezeigt, da war so eine Diaschau zu sehen. Also ich habe einige dieser Bilder gesehen, da ist ein Bild von Henri Matisse darunter, Sie haben es gesagt, das ist ein typischer Matisse, wie er typischer nicht sein kann, ein Frauenporträt, eine weiche Figur mit langem Haar, wenn ich mich richtig erinnere, im Hintergrund eine farbige Tapete. Also alle typischen Merkmale, die ein Matisse hat, hat dieses Bild. Dann ein Selbstporträt von Otto Dix, eine markante Profilansicht und auch eine Farblithografie mit einer älteren Dame, etwas grotesk. Auch das ein typischer Dix. Und dann von Marc Chagall eine allegorische Zeichnung, eine nächtliche Szene, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Dass diese Werke gänzlich unbekannt sind, sind ja wirklich bekannte Maler, dass diese Werke in keinem der Werkverzeichnisse verzeichnet sind, das ist tatsächlich aufsehenerregend, denn diese Maler sind wirklich gut erforscht.
Solche Werke sind heute rar und sehr begehrt auf dem Kunstmarkt. Wie geht's denn jetzt weiter? Was steht da an Recherche an?
Also die Hauptarbeit, die kommt jetzt. Die Maike Hoffmann, eben die Kunsthistorikerin, die hat es an dieser Medienkonferenz auch angesprochen. Jetzt gilt es, Biografien zu jedem einzelnen Bild zu erarbeiten. Das heißt, wem gehörten sie, wann entstanden sie, wer hat sie gehandelt, auf welchen Auktionen, wann sind diese Bilder an wen übergegangen. Das ist bei gänzlich unbekannten Arbeiten eine Riesenarbeit. Man fängt erstmal bei Null an. Bei vielen anderen Arbeiten ist es enorm viel Arbeit. Im Kunstfund sind einige Grafiken in diesem Fund in München. Diese Grafiken, die werden in bestimmten Auflagen gehandelt. Da ist es dann schwierig, das exakte Blatt eindeutig zu identifizieren. Also, das ist eine riesen Puzzlearbeit. Die ist schwierig, die ist aufwendig und die ist enorm wichtig.
Und wenn die Geschichten hinter den Bildern so weit wie möglich geklärt sind, was dann? Was ist mit den Besitzverhältnissen?
Dann kommt eben der nächste Schritt, abklären, wem gehört das Ding denn? Die jetzt in München gefundene Sammlung, die teilt sich auf in zwei Teile. Zunächst mal gibt es darunter sogenannte entartete Kunst. Das sind Kunstwerke, die im Nationalsozialismus beschlagnahmt wurden aus deutschen Museen, deren Handel ist legal. Das ist erstmal nicht so heiß. Auf der anderen Seite sind in diesem Kunstfund drin Werke ungeklärter Provenienz, möglicherweise Privatbesitz. Es ist möglich, dass einige dieser Bilder als Raubkunst von den Erben eingeklagt werden und dann braucht es Gerichtsentscheide. Ist das jetzt Raubkunst oder nicht? Geht das Bild zurück an die Erben oder nicht? Sind die Ansprüche verjährt oder nicht? Die Erben des jüdischen Kunsthändlers Alfred Flechtheim, die haben bereits angekündigt, dass sie diesen Kunstfund überprüfen lassen wollen, ob da Bilder aus dem Flechtheim-Erbe drin sind.
Die ganze Geschichte rund um diesen Fund hat etwas Filmreifes. Was bedeutet er eigentlich für die Kunstgeschichte? Muss die jetzt umgeschrieben werden?
Also so viel wissen wir ja eigentlich immer noch nicht. An der Medienkonferenz wurden einige Beispiele präsentiert mit Dias. Das ist toll, aber vielleicht sind das ja die Perlen. Vielleicht ist der Rest ja sehr viel weniger spektakulär. Vielleicht ist er gleich spektakulär. Wir wissen es einfach nicht. Die Besitzverhältnisse, die sind, wie gesagt, unklar. Was den Fund aber sicher einzigartig macht, das ist der Umfang, die Größe, 1400 Werke und die Dauer. Also fast 70 Jahre lang hat man von dieser Sammlung nichts gewusst. Man dachte, die Bilder aus dieser Sammlung Gurlitt, die seien verschollen, die seien zerstört worden. Vielleicht gibt es ja noch andere Sammlungen, lässt sich dann vermuten, die ebenso lange im Verborgenen geschlummert haben und vielleicht gibt es noch andere filmreife Geschichten dazu.
Hinter dem gewaltigen Bilderschatz aus München steht der Spross einer wichtigen deutschen Kunsthändlerfamilie. Jahrzehntelang hortete Cornelius Gurlitt, heute 80 Jahre alt, unzählige Kunstwerke, die seit dem Zweiten Weltkrieg als verloren galten. Über ihn selbst ist nur wenig bekannt. David Vogel.
In seiner Wohnung im beschaulichen, bürgerlichen Münchner Quartier Schwabing hat Cornelius Gurlitt diesen Schatz vor den Augen der Öffentlichkeit versteckt. Er scheint ein Einzelgänger gewesen zu sein, ohne Job, ohne Familie, der ausschließlich vom Verkauf der Bilder gelebt hat. Die Gurlitts waren und sind in der Kunstbranche bekannt, wie der Kunstmarktexperte Christian von Faber-Castell erzählt.
Der Name Gurlitt ist eigentlich jedem ein Begriff, spätestens seit dem Berger-Report, aber auch dann, wenn man sich vorher schon mit Raubkunst zwungenermaßen oder aus Interesse beschäftigt hat. Das ist eine wichtige Figur gewesen in dem Grauhandel, auch in dem Raubkunsthandel.
Vater Hildebrand Gurlitt entstammt einer Dynastie namhafter Künstler und Wissenschaftler. Und er erkannte bereits früh in den 1920er Jahren die Bedeutung von Künstlern wie Max Pechstein oder Erich Haeckel und widmete ihnen große Ausstellungen. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 wurde er als Museumsdirektor und als Direktor des Hamburger Kunstvereins abgesetzt, da die Familie Gurlitt als jüdisch versippt galt.
Man hat normalerweise die Familie vor allem als eine drittreichs geschädigte Familie angeschaut, denn die Familie Gurlitt ist ja auch, hat viele jüdische Verwandte gehabt. Einige sind dort sicher auch umgekommen. Und ich glaube, man muss schon auch sehen, dass sich die Gurlitt selber zu Recht auch als Opfer gesehen vom Dritten Reich.
Opfer des Dritten Reiches, ja. Allerdings haben sich die Gurlitts auch enorme Vorteile verschafft in dieser Zeit. Die Nazis wollten nämlich vom Fachwissen Hildebrand Gurlitts profitieren und erteilten ihm trotz seiner jüdischen Wurzeln den Auftrag, beschlagnahmte Kunstwerke im Ausland gegen Devisen zu verscherbeln. Dieser Widerspruch im Leben der Gurlitz könnte Spuren, ja vielleicht sogar Narben beim Sohn, bei Cornelius hinterlassen haben, mutmaßt Christian von Faber-Castell.
Dass der Sohn vielleicht auch dadurch einige Traumata mitgenommen hat, einige Schädigungen mitgenommen hat, das würde mich nicht wundern. Ich glaube, es ist gefährlich, den jetzt nur als einen Bösewicht darzustellen, der aus reiner Geldgier und aus reiner Fähigkeit mit den Nazis so gehandelt hat.
Das Nachrichtenmagazin Focus, das über den Sensationsfund als erstes berichtete, beschreibt Cornelius Gurlitt als Sonderling und pathologischen Messi. Andere, die ihn persönlich kennenlernten, betonen das Gegenteil. Eine Mitarbeiterin des Auktionshauses Lemperts beschreibt Gurlitt gegenüber der Süddeutschen Zeitung als gepflegt und seriös. Und auch Christian von Faber-Castell findet, dass der ausgezeichnete Zustand der aufgefundenen Bilder für das Kunstverständnis von Cornelius Gurlitt spricht.
Vielleicht hatte der Kunst ja. Also wie jetzt rausgekommen ist, sind die Bilder im besten Zustand gewesen und professionell gelagert. Entgegen dem, was in der ersten Berichterstattung gestanden ist.
Über den Verbleib von Cornelius Gurlitt ist nichts bekannt. Bei der heutigen Pressekonferenz wurde die Frage gestellt, ob Cornelius Gurlitt überhaupt noch lebe. Die Behörden lehnten eine Stellungnahme ab. Der spektakuläre Kunstfund aus München bleibt unter Verschluss. Weder im Internet noch in einem Katalog und auch nicht in einer Ausstellung sollen die beschlagnahmten Werke öffentlich gemacht werden. Die Behörden begründen dies mit den Ermittlungen gegen den Besitzer Cornelius Gurlitt, die nicht abgeschlossen seien. Diese strikte Geheimhaltung stößt insbesondere im Ausland auf Kritik. Die Erben des jüdischen Kunsthändlers Alfred Flechtheim zum Beispiel wollen den Münchner Kunstfund gründlich überprüfen lassen. Es bestehe der begründete Verdacht, dass unter den gefundenen Werken auch Gemälde aus dem ehemaligen Besitz Flechtheims seien. Anfang der Woche war bekannt geworden, dass die bayerische Zollfahndung in der Wohnung Gurlitts über 1400 teils bedeutende Kunstwerke gefunden hatte. Der deutsche Film- und Theaterschauspieler Hans von Borsody ist tot. Er starb im Alter von 84 Jahren in Kiel, wie seine Agentur mitteilte. Als Detektiv Cliff Dexter zog Hans von Borsody in den 60er Jahren Millionen Fernsehzuschauer in seinen Bann. Später begeisterte er auf Theaterbühnen, unter anderem als Cyrano de Bergerac und war im Kriegsdrama Die Brücke von Arnheim zu sehen.
Lange Tage des kurzen Films. In Winterthur starten heute Abend die internationalen Kurzfilmtage. Was kann ein solches Festival bieten in Zeiten, wo wir im Netz täglich von Kurzfilmen bombardiert werden? Filmredaktor Michael Sennhauser fragte den Leiter John Canciani, was die Winterthur-Auswahl von einem Best of YouTube unterscheidet.
Auf dem Internet haben natürlich humoristische Filme größere Chancen. Vor allem, ich sage jetzt mal, in Englisch spricht man von Punchline-Filmen. Das heißt, da gibt es irgendwo einen Moment, wo dann was passiert. Das sind ein bisschen vorsehbar. Das sind die schnellen Lacher, tendenziell einseitig. Ein langsamer Film hat in der Regel sehr wenig Chancen, auf so eine Hitliste zu kommen.
Punchline-Filme nennt sie John Canciani. Jene Clips, zu denen wir uns beinahe täglich gegenseitig die Links zumailen. Und er hat ja recht. Da geht es meistens um einen einzelnen Gag, eine Pointe und nur ganz selten ist da einmal ein Film dabei, den wir nicht morgen schon wieder vergessen haben. Aber wenn es nicht die Pointe ist, der schnelle Lacher, was möchten die Kurzfilmfestivalmacher von Winterthur ihrem Publikum denn zeigen? Was sind die Fragen, die sie an die über 5000 eingereichten Kurzfilme aus aller Welt stellen?
Hat es eine Relevanz? Entspricht es dem heutigen Kino oder wie gesagt einem Trend? Kann man es einordnen? Vielleicht gerade, weil man es nicht einordnen kann, wird es dann spannend. Gerade die Filme, die auch bei uns kontrovers sind, sind vielleicht auch spannend für ein Publikum.
Und dieses Publikum, das weiß John Canciani aus Erfahrung, ist durchaus empfänglich für eine Selektion, die sich der schnellen Einordnung entzieht. Dabei geht es keineswegs nur darum, den wackeligen Handyfilmen vom täglichen Missgeschicken technisch ausgefeiltere Produktionen entgegenzustellen. Was zählt, sei nicht zuletzt der Inhalt, sagt John Canciani.
Also es gibt einen Film über eine Zeitungsverkäuferin, also so diese Arbeitslosenzeitung, die sie verkauft in der Berliner U-Bahn. Die hat so eine einfache Schulterkamera, also die man viele ja, ich glaube, so Downhill-Fahrer ja sich aufs Velo rauftun und hat es genommen. Und wenn sie dann im Zug ist oder in der U-Bahn, kommt das der übliche Spruch, den sagt sie ja tausendmal. Und dann, wenn sie die U-Bahn wechselt, erzählt sie aus ihrem Leben. Und das ist so simpel, so einfach. Und man kann sagen, das kann ja jeder.
Das kann tatsächlich jeder. Aber nicht jeder hat das passende Leben dazu und nicht jeder den Mut, es zu erzählen. Und ob wir zu Hause oder im Büro am PC die Geduld aufbrächten, gerade diesen Film anzusehen, ist ebenfalls fraglich. Im Kino, in Winterthur, aber lässt man sich darauf ein. Und dann gibt es da natürlich auch weiterhin die aufwendiger produzierten klassischen Kurzfilme zu sehen, jene, welche Handwerk und Vision vereinen. Dies sagt Laura Walde, im Team vor allem für die Spezialreihen zuständig.
Ich denke, dass man diese sorgfältig produzierten, langsamer hergestellten, wirklich auch technisch raffinierten und mit sehr viel Herzblut und auch Zeit halt vor allem investierten Kurzfilme, dass sich die dann eben doch immer noch abheben von den anderen.
Und noch etwas Spezielles bieten die Winterthurer Kurzfilmtage. In den Retro-Reihen, etwa zum US-Independent-Kurzfilmschaffen, werden die Filme im Original gezeigt, projiziert ab 16mm Filmstreifen. Wären digitale Kopien nicht bequemer zu importieren gewesen?
Das wäre sehr viel einfacher, ja. Aber uns geht es natürlich stark darum, auch dieses Erbe vom Kino hochzuhalten. Wir haben sonst stark digital umgestellt. Es werden, glaube ich, im Wettbewerb dieses Jahr zum ersten Mal gar keine 35mm mehr gezeigt. Deswegen war es uns dann aber besonders wichtig, bei den historischen Programmen beim Original zu bleiben, mit all den technischen Tücken, die das auch mit sich bringt und mit dem Aufwand.
Bußen für bezahlten Sex. Eine sozialistische Abgeordnete in Frankreich hat einen Vorstoß eingereicht, dass Freier von Prostituierten künftig mit einer Geldbuße von 1.500 € bestraft werden sollen. Der Vorschlag stößt auf Protest. In einem Appell der 343 Salos plädieren die Unterzeichner für die sexuelle Freiheit. Wie die Prostitution in Frankreich denn derzeit geregelt ist, habe ich den Korrespondenten Rudolf Palmer gefragt.
Die Prostitution ist offiziell geduldet. Das heißt, es ist nicht verboten, sich ab 18 Jahren zu prostituieren. Aber nach dem Krieg wurden die berüchtigten Maison Close, das heißt die Bordelle, geschlossen. Und jede Form von solchen Bordellen sind in Frankreich verboten. Auch wird natürlich die Zuhälterei sehr scharf verfolgt.
Damit wurde die Prostitution ja nicht aus der Welt geschafft in Frankreich. Der aktuelle Vorstoß zielt jetzt darauf, die Freier zu bestrafen und der stößt auf vehementen Protest. Wer steht denn hinter diesem Appell?
Dieser Appell der 343 Salo, wie sie sich selber nennen, kommt von einem Magazin, das den Namen Le Causeur, das heißt der Schwätzer, trägt. Diese Leute, die diesen Appell lanciert haben, das sind übrigens nicht nur Männer, wollen sich stark machen für die sexuelle Freiheit. Sie sehen in diesem gesetzlichen Vorstoß eine Beflissenheit einer Sittenpolizei, einen Vorstoß von Tugendwächtern und sie sagen, «Touche ma pute», das heißt sehr rüde ausgedrückt, lass mir meine Hure. Mit diesem Slogan erinnern sie auf sehr zynische Art und Weise auch an den Antirassismus-Slogan Touche pas à mon pote. Und solche Vergleiche haben jetzt erst recht natürlich Proteste ausgelöst.
Wie reagiert denn die Gegenseite?
Eigentlich hat dieser Appell fast mehr Echo ausgelöst als diese Gesetzesvorlage, denn die Form und der Titel dieses Appells erinnert an das Manifest der 343 Salopp, das heißt der 343 Schlampen, wie sich damals bekannte Feministinnen nannten, die 1971 einen Appell publiziert haben, um den straflosen Schwangerschaftsabbruch durchzusetzen. Sie hatten damals gesagt, ich habe abgetrieben, jetzt outen sich 343 Schmutzfinken selber als Konsumenten von Prostituierten. Dieser Vergleich empört.
Geht es denn den Unterzeichnern wirklich um die sexuelle Freiheit oder ist es ein Protest gegen staatliche Reglementierung in Frankreich?
Es ist eine Tatsache, dass man in Frankreich immer versucht, Missstände mit Verboten und mit Strafen zu regeln. Das gelingt nicht immer und deshalb macht das vielleicht auch diesen Kritikern leicht zu sagen, ja, mit einem Verbot oder mit einer Bestrafung von Kunden werde da nicht viel ausgerichtet. Und man erinnert sich noch gut hier in Frankreich an ein Gesetz des damaligen Innenministers Nicolas Sarkozy von 2003. Er versuchte den Prostituierten das Handwerk zu legen, indem er sogenannt passives Anmachen unter Strafe stellte. Das heißt, Frauen, die ein bisschen zu sehr auffielen mit einem Minijupe oder grellem Make-up, mussten mit einer Buße rechnen. Diese Belästigung durch die Polizei hat dann aber nur dazu geführt, dass die Prostitution sich noch mehr in einen Untergrund verlagert hat, wo die Frauen dann noch mehr der Gewalt und der Willkür der Freier und ihrer Zuhälter ausgesetzt waren.
Also dem Ansatz, die Frauen zu bestrafen, steht jetzt der Ansatz gegenüber, die Männer zu bestrafen. Hat das einen Rückhalt sonst in der Bevölkerung, abgesehen von diesem Protestappell?
Laut Umfragen würden es die meisten Franzosen eigentlich vorziehen, wenn man statt einer Strafe pädagogische, erzieherische Maßnahmen beschließen würde. Die Männer, die Sex kaufen sollen, sich bewusst werden, was das konkret bedeutet, dass nämlich rund 90% dieser betroffenen Frauen oder Transsexuellen das keineswegs so freiwillig machen, wie sie gern denken möchten. Und dass viele von ihnen unter sehr schlimmen Bedingungen aus anderen Ländern gezwungen wurden, dieses sogenannt älteste Gewerbe der Welt auszuüben.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.